Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Optimierung von Umformprozessen, kurz Optimum. Das ist das gemeinsame Projekt der Firma Selmatec Systems und dem Institut für Produkt- und Prozessinnovation der Leuphana. Flache Bleche, die beispielsweise als Bauteile in der Automobilindustrie benötigt werden, werden mithilfe riesiger Stempel in bestimmte Formen gebracht. Bei dem Prozess kommt es allerdings manchmal zu Rissen im Metall. Und hier setzt das Projekt Optimum an. Mit Lösungsansätzen, die sich aus dem maschinellen Lernen und prozessgetriebenen physikalischen Modellen speisen, wird versucht, die Anlageparameter dynamisch anzupassen. Dadurch sollen Risse und entsprechender Verdruss zukünftig verhindert werden. Was genau man sich unter dieser Arbeit vorstellen kann, wie Selmatec Systems und die Leuphana zueinander gefunden haben und welches Potenzial die Lösungsansätze für die Branche bereithalten, das berichten Jens Heger und sein Projektpartner und geschäftsführender Gesellschafter der Firma Selmatec Systems, Michael Seeland, in dieser Folge. Lieber Jens, lieber Michael, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute mit mir diese Episode aufzunehmen.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und für die Einladung, daran teilnehmen zu können. Das ist mal ein neues Medium und ich bin mal gespannt, ja.
Ja, ich freue mich auch, heute dabei zu sein. Schön. Und freue mich auch schon auf deine Fragen.
Ihr habt ein gemeinsames Projekt und das heißt Optimum. Das ist die Abkürzung von Optimierung von Umformprozessen. Was wird denn da genau umgeformt?
Ja, umgeformt wird, also es geht primär um die Blechumformung oder Umformung von planen Blechen. Viel in der Automobilindustrie. Allerdings betrifft es auch, Großgeräte, also Elektrogeräte aus dem Haushaltsbereich, wie man sie kennt, Kühlschränke, Waschmaschinen oder sonst irgendetwas. Aber primär sind wir im Automotive-Bereich dort unterwegs. Der Begriff Umformung betrifft, in der Blechumformung unterscheidet man dann zwischen Kalt- und Warmumformung. Mhm. In der Warmumformung sind wir als Selmatec ziemlich gut aufgestellt mit Inline-Überwachungssystemen. Und Optimum beleuchtet jetzt im zweiten Forschungsvorhaben gemeinsam mit der Leuphana insbesondere die Kaltumformung. Mhm. Das heißt, Bleche, mehr oder weniger große Bleche, werden in einer Presse oder in einer Pressenlinie, die aus 5, 6 Pressen, die hintereinander geschaltet sind, bestehen können, umgeformt in mehreren Stufen. Und es gilt in dem Forschungsprojekt Optimum darum, diese zu überwachen, inline zu überwachen, um die Qualität halt so robust wie irgend möglich zu halten.
Und was genau gibt es da zu optimieren?
Vermeidung von Rissen wäre gut. Ja, also ein Beispiel ist, genau, ist, also es kann in der Kaltumformung, es kann so weit gehen, dass, damit man sich das vorstellen kann, das sind jetzt nicht irgendwelche Radkappen, die dort gepresst werden in aller Regel, sondern es kann im anspruchsvollsten oder einer der anspruchsvollsten Fälle, größten Teile könnten komplette Seitenrahmen sein, so werden sie im Automotive-Bereich bezeichnet. Mhm. Das ist die komplette Silhouette von einem Fahrzeug. Also ja, wenn man sich einen PKW von der Seitenansicht vorstellt, Dann sieht man, dann ist das wirklich vom Frontscheinwerfer bis zum Heckscheinwerfer die komplette Silhouette, die in einem Teil gepresst wird.
Und da kommen teilweise richtig lange Risse rein.
Ja, manchmal kommt es auch nur zu Ausdünnungen und so. Und der Worst Case ist halt, wenn das gar nicht bemerkt wird.
Okay.
Und dann die Teile weiter veredelt werden. Das heißt, es kommen erstmal einzelne Blechteile aus der Presse. Jetzt stellt man sich so ein Seitenteil vor. Das wird dann in eine Karosserie eingebaut, verschweißt, geht dann durch die Lackierstraße und plötzlich platzt dort ein Riss auf oder ist da ein Riss drin mit 50 Zentimeter Länge oder so. Oh je. Es beginnt deutlich kleiner, aber auch solche Fälle kommen vor. Und dann ist es leider häufig auch kein Einzelfall. Das heißt, das können dann fertig lackierte Karossen sein, 20, 30, 40, 100 Stück. Und das ist natürlich ein Desaster. Also möchte man ja auch als Kunde nicht haben, ja.
Wie kommt es denn, dass einige Metalle reißen und andere nicht? Das Material wird ja sicherlich immer in
mehr oder weniger gleichbleibender Qualität eingekauft und das Verfahren ist ja eigentlich auch immer dasselbe.
Das betrifft die Maschinen und die Werkzeuge genauso wie uns. Es ist die Alterung im Prozess, ne?
Okay, das ist einfach Verschleiß.
Also ja, es ist Verschleiß, es sind Temperatureinflüsse und selbst Materialien, die natürlich im Grunde charakterisiert und spezifiziert sind, unterliegen Toleranzen. Und dann ist es immer eine Kombination aus Material und Konstitution der jeweiligen Anlage, okay, ob das Material optimal umgeformt werden kann. Ja, und wenn dort die Bleche werden in aller Regel auch im Kaltumformbereich beölt, mhm, wenn dort Probleme auftreten, dass die Beölung nicht so ist, wie sie sein sollte, oder die Bleche werden beölt und gehen erstmal 4 Wochen irgendwo ins Lager und werden dann in die Maschine gefahren, dann ist es ein anderer Zustand, als würden sie direkt geschnitten, beölt und direkt verarbeitet werden. Und ja, all diese Varianzen, zudem die Werkzeugtemperatur ändert sich, wenn es warm ist, ist es ein anderes Fließverhalten im Blech, als wenn die Presse kalt ist und solche Geschichten.
Eigentlich war auch genau das die Motivation, dieses gemeinsame Projekt zu starten, weil ja theoretisch die Prozesse ideal ausgelegt werden. Die werden zuerst modelliert, man baut die Werkzeuge, man testet das Ganze und stellt dann aber eben genau in der Praxis fest, dass es zu Abweichungen kommt durch unterschiedliche Beölung, weil die Bleche mal rechts, mal links geschnitten wurden, hat uns ein Praxispartner gesagt, kommt es schon zu kleinen Abweichungen und man dann eben nicht diese theoretisch berechneten Werte erreicht oder eben trotzdem eine gewisse Fehlerrate hat. Und da haben wir dann jetzt eben den Ansatz im Projekt verfolgt, dass wir beispielsweise mit Bildverarbeitung die Prozesse genau beobachten und schon frühzeitig erkennen, dass es leichte Veränderungen gibt, bevor es überhaupt zu einem Fehler kommt und dann mit unserer Modellierung eben Prognosen erstellen können, dass es vielleicht dann beim 10. Blech von jetzt an zu einem Riss kommen kann, um dann in Zukunft auch den Prozess schon frühzeitig zu unterbrechen und damit dann Fehler zu vermeiden. Das heißt, wir oder meine Arbeitsgruppe, wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht mit dem Tiefziehen, dafür haben wir den Kollegen Noman Ben Khalifa mit im Projekt dabei, sondern machen eher die Modellierung und die Prognose, die Bildverarbeitung und versuchen damit dann eben so, wenn man jetzt von Buzzwords sprechen möchte, mit einem cyberphysischen Produktionssystem, Industrie 4.0, sozusagen diese Intelligenz dieser Presse dann hinzuzufügen, so dass man dann zu einer höheren Ausschuss oder einer niedrigeren Ausschussrate, einer höheren Qualität kommt, andersrum.
Okay, und du, Michael, stellst dann mit deiner Firma Selmatec die Videosysteme zur Verfügung. Habe ich das richtig verstanden?
Wir sind Integrator, das heißt, wir bieten das Komplettsystem dann an, tatsächlich. Also wir arbeiten ja auch schon länger mit der Leuphana zusammen. Das ist jetzt nicht das erste Forschungsprojekt, auch nicht in diesem Bereich. Und wir sind wirklich das Bindeglied. Das heißt, wir verbinden die Anforderungen der Industrie, der Kunden. Im Automotive-Bereich sprechen wir da wirklich von namhaften OEMs oder Tier-1-Suppliern. Dort stellen wir die Brücke her, dass wir deren Anforderungen einer Inline-Kontrolle mit dem Background der Forschungsmöglichkeiten an der Leuphana zu so einem System führen.
Wie habt ihr beiden denn zueinander gefunden? Also wohin setzt man seinen Hilferuf ab? Oder läuft diese Partnersuche wie ähnlich auch im privaten Bereich über so eine Art Anzeige auf einer Online-Plattform? Oder wie war das bei euch? Ich meine, Michael, du hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet eh schon länger zusammen. Kanntet ihr euch dann vorher einfach schon?
Nein.
Okay.
Ich wollte gerade sagen, wir haben das Ingenieurstinder angeworfen und hatten dann ein Match, aber so war es dann doch nicht ganz.
An irgendeiner Keksdose haben wir uns getroffen.
Ah ja, okay, verstehe.
Nein, im Ernst, es hat, glaube ich, mit einer Masterarbeit tatsächlich angefangen, weil auch viele Mitarbeiter von Selmatec vorher an der Leuphana waren oder dort ausgebildet wurden. Und so kam es dann auch dazu, dass wir eine Masterarbeit betreut haben und dann ein wissenschaftlicher Mitarbeiter aus unserer Arbeitsgruppe gesagt hat, ach, das ist ja eine gute Idee, ein spannendes Thema, das könnten wir doch vielleicht auch noch ein bisschen ausweiten und vielleicht mit den neuen Techniken der Bildverarbeitung und dem künstlichen Intelligenz vielleicht noch weiter treiben. Und so kam es dann zu dem ersten Kontakt und dann auch zu der Idee, daraus einen Forschungsantrag zu stellen, der dann auch genehmigt wurde, weil es sich dann auch ganz gute Idee gehandelt hat.
Ja, Jens, vielleicht an der Stelle mal die Frage an dich. Ist es üblich, dass solche Kooperationen auf diesem Wege entstehen? Dass es so, jemand hat eine Idee und dann kommt man irgendwie zusammen oder gibt es da eigentlich auch andere Herangehensweisen, wenn es zu Kooperationen kommt?
Es gibt eigentlich verschiedene Wege, da zusammenzukommen, also entweder durch irgendeinen Kontakt, also wir sind natürlich dann auch mit der Wirtschaftsförderung in Kontakt, die haben so einen groben Überblick, welche Lehrstühle, welche Arbeitsgruppen an welchen Themen arbeiten. Wir haben bei uns Veranstaltungen im Haus, wir treten natürlich auch bei Messen oder Konferenzen auf. Ein guter anderer Weg ist, oder der in der Praxis viel gut funktioniert, sind eben auch Abschlussarbeiten. Und wenn man da dann es hinbekommt, nicht nur in Anführungszeichen, dann einen Absolventen bei sich im Unternehmen zu integrieren, der dann ein Thema bearbeitet, sondern eben auch mit dem Lehrstuhl in Kontakt tritt und dann überlegt, ob es da nicht noch weitere Möglichkeiten gibt, kann man das Ganze so aufziehen. Der ganz andere Weg ist natürlich, dass man eine Forschungsfrage hat und sagt, okay, das können wir nicht selber bearbeiten, da brauchen wir Experten und dann kann man entweder zu einer Beratung gehen oder wenn es vielleicht dann doch ein bisschen mehr in der Zukunft liegt oder das Thema vielleicht doch forschungslastiger ist, dann sich den passenden Lehrstuhl dazu suchen und den Kontakt herstellen. Also wir sind da gerade im Ingenieursbereich in unserem Institut, im PPI, sind wir da sehr offen für diese Kooperation und eigentlich sind da alle Kolleginnen da auch sehr aktiv, regional und überregional mit den entsprechenden Partnern zusammenzuarbeiten.
Okay. Aus Unternehmenssicht ist das halt, wenn man einmal in so einer Förderung aufgetreten ist, dann wird man, also bekommt man wirklich jede Woche 2-3 Anrufe von irgendwelchen Universitäten, die dann auch um irgendwelche Forschungsvorhaben buhlen. Sage ich mal, ja.
Ach was, okay.
Ja, ist tatsächlich so. Also deswegen möchte ich da nochmal herausstellen, wirklich, das ist eine wirklich herausragende Kooperation mit der Leuphana. Jens hat ja schon gesagt, dass alle unsere Ingenieure tatsächlich auch der Leuphana entsprungen sind und wir sehr froh sind über die Entwicklung der letzten 2 Jahre insbesondere, wie sich die Ingenieurwissenschaften doch wieder von einem etwas niedriger priorisierten Bereich doch langsam wieder aufrappeln und auch als sehr attraktiv wahrgenommen werden, auch aus unserer Sicht, ganz klar. Ja. Wir haben wirklich viele Werkstudenten immer aus dem Bereich, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und so weiter, rekrutieren darüber natürlich auch gerne eigenes Personal.
Ja.
Und dann die persönliche Nähe und das die interdisziplinären Bereiche an der Leuphana. Also wir haben jetzt gerade auch Studenten, die dann mit uns an Datenbanken arbeiten, also aus dem Data Science Bereich kommen. Das ist natürlich sehr gut und ich hoffe sehr, dass das an der Leuphana noch ausgebaut wird, weil das stärkt mit Sicherheit auch die lokale Wirtschaft, also die Kooperation Wissen, Forschung und Industrieanforderungen. Ich glaube, da hat die Leuphana noch eine gute Zukunft, wenn sie das weiter ausbaut.
Das ist natürlich schön zu hören. Gerade auch, dass so viele Studierende direkt zu euch kommen oder eben auch schon über die Werkstudentenstellen bei euch irgendwie weiterarbeiten.
Das ist natürlich toll, wenn man so zusammenkommt und sich erstmal so ein halbes Jahr kennenlernen kann. Und
ja.
Also wir haben jetzt gerade wieder in diesem Jahr alleine wieder 2 direkt gewinnen können, die dann nach der Arbeit direkt geblieben sind, ja.
Nochmal kurz zurück zu eurem Projektvorhaben. Ist denn das Problem, dass Risse bei Metall- und Formungsprozessen entstehen, weit verbreitet in der Branche oder ist das unternehmens- oder prozessspezifisch? Und falls es in der Branche generell weit verbreitet ist, welchen Impact hat denn eure Lösung darauf? Also wie lassen sich eure gefundenen Lösungswege auf andere Bereiche übertragen?
Das ist branchenspezifisch. Also das betrifft die gesamte Kaltumformung.
Mhm.
Und wir sind maßgeblich im Automotive-Bereich aufgestellt. Das heißt, wir machen über 50% im Automotive-Bereich unseres Businesses. Und das, was wir vorstellen, also wir sind da wirklich weltweit, wir haben letztendlich so ein System schon auch in die USA verkauft. Wir sind da in weiteren Verhandlungen gerade. Wir haben in Deutschland bei einem OEM so ein System laufen, dann bei einem großen Tier-1-Supplier gerade dieses Optimum-Forschungsprojekt, der noch als Partner in dem Forschungsprojekt mitarbeitet. Und wir haben aber auch das Feedback, was weiß ich, das ist aus der Türkei von OEMs oder von Tier-1-Suppliern. Diese Teile reißen überall. Das ist einfach den Bauteilen geschuldet und diesem tiefen Ausformgrad.
Ja.
Also wenn man sich das vorstellt, jeder, der mal in seinen Kofferraum geguckt hat, alleine diese Ersatzradmulde, die wird einfach aus einem Blech ausgeformt. So. Und wenn jemand versucht, einen Pizzateig so auszuformen, dann reißt der in aller Regel. Und wenn man sich das in Serie vorstellt, in der Blechbearbeitung, das sind Bleche, die liegen vielleicht so bei 1 Millimeter oder dünner und die werden dann um 100 Millimeter oder mehr ausgezogen. dann ist die Gefahr der Rissbildung einfach sehr groß, wenn irgendwas nicht so passt. Ja? Also wenn alles, wenn irgendwas nicht normal läuft. Also, oder wenn Konstellationen eintreten, dass gewisse Parameter immer noch innerhalb ihrer Specs sind, aber die Konstellation der Abweichungen so unglücklich ist, dass es dennoch zu Rissbildungen führt. Und das ist auch ein zentrales Thema bei diesem Forschungsvorhaben, dass einzelne Parameter nicht unbedingt Grenzwerte reißen müssen, was zu diesen Ausfällen oder Rissen, Ausdünnungen, Rissen, Welligkeiten oder so etwas führt, sondern dass das auch Parameterkombinationen sein können, die sich einfach unglücklich gerade kombinieren.
Und ihr guckt dann, also ihr beobachtet dann diese Parameter und bei welchen Parametern diese Risse entstehen und leitet dann daraus ab, was man anders einstellen muss?
Genau, und wir machen das eigentlich auch in einem insofern interdisziplinären Ansatz, dass wir jetzt eben nicht noch tiefer in die Fertigungstechnik und in die Parameter der Anlagen und die Materialien gehen, sondern dass wir versuchen, eben möglichst dynamisch in dem Prozess direkt eben diese Erkenntnisse zu gewinnen und zu sagen, okay, hier gibt es jetzt eine leichte Abweichung bei der Beölung, deswegen sind hier gewisse Abstände anders, als sie vielleicht sein sollten, und haben dann, das war glaube ich eines unserer ersten Ergebnisse, mit einem Entscheidungsbaum quasi eine Prognose machen können, wenn der Wert 1, 2, 3 und 4, wenn die unter oder über gewissen Werten liegen, dann kommt es mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% zu einem Fehler. Ist dieser Wert aber an der Stelle höher, an dem anderen kleiner, dann haben wir mit 95% einen Fehler. Das heißt, wir haben dann so einen riesigen Baum, den kann man jetzt hier im Podcast natürlich schlecht zeigen, aber es ist sehr, sehr gut, auch eigentlich manuell noch nachvollziehbar bis zum gewissen Grad. Und dann sieht man da eben genau, okay, wenn dieser eine Wert unterschritten wird, ist das eigentlich noch kein Problem, aber in Kombination mit zwei anderen Werten, kommt es dann zu einem Problem. Und das ist eigentlich manuell kaum nachzuvollziehen oder zu beschreiben, weil normalerweise geht man da ja straightforward vor und sagt, okay, hier bei 10 ist jetzt die Grenze, wenn ich da drüber bin, dann muss ich eingreifen. Und so einfach ist es bei diesen Prozessen eben nicht. Und deswegen haben wir auch eine aufwendige Modellierung.
Verstehe. Und deswegen auch die Zusammenarbeit.
Genau.
Ja. Mal angenommen, beziehungsweise spulen wir die Zeit mal ein wenig vor. Also durch eure Zusammenarbeit werdet ihr ja in naher Zukunft Lösungswege gefunden haben, Parameter gefunden haben, die dafür sorgen, dass es zu diesen Rissen kommt. Werdet ihr dann auf diese Lösungen so eine Art Patent beantragen oder gibt man das einfach weiter oder wie läuft das dann ab?
Wir hadern gerade ein wenig, glaube ich, weil Patente ja immer eine zweischneidige Geschichte sind. Auf der einen Seite, wenn man technisches Verfahren hat, kann man das sehr gut dokumentieren und kann dann vielleicht auch nachvollziehen, wenn jemand anders das nutzt oder das in seinen Produkten verbaut. Da wir hier aber auch einen großen Softwareanteil haben und man am Endprodukt, also dem fertigen Fahrzeug zum Beispiel, gar nicht mehr sieht, wie das dann nun gefertigt wurde, dokumentiert man natürlich auch sehr gut die Dinge, die man entwickelt hat, und die können dann natürlich andere nutzen. Und da muss man halt immer so ein bisschen abwägen, wie weit man dann die Details offenlegt oder ob man das nicht einfach als Produkt quasi dem Markt anbietet. Und natürlich auch das Drumherum, das Integrieren und die Installation vor Ort und so weiter, das sind natürlich auch Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise gehören dann eben so zu einem Produkt, oder ich glaube, man sagt, es ist ein erklärwürdiges Produkt. Das heißt, man kann es nicht einfach so aus der Schublade kaufen, sondern es muss halt angepasst werden und man braucht auch noch Know-how drumherum. Und deswegen ist aus meiner Sicht gar nicht so das primäre Ziel, da Patente anzumelden, aber prinzipiell ist das schon denkbar.
Okay.
Ja, das ist ein Ansatz, genau. Also wir vertreten eher den Ansatz, patentschädliche Veröffentlichungen zu favorisieren in dem Zusammenhang, weil es forschen alle an dem Bereich oder in diesem Bereich. Ganz viele Pressenlinienbetreiber sind auch mit Eigenentwicklungen am Start, also auch große deutsche Konzerne und sonst was sind da am Entwickeln, und wir sind, also unsere Lösung ist, hat schon eine gewisse Marktdurchdringung vom Bekanntheitsgrad. Okay. Und viele stehen in den Startlöchern, versuchen erstmal mit ambulanten Mitteln etwas zu machen, kommen dann an gewisse Grenzen. Wir haben halt einen Vorteil, also dass wir sehr früh mit der Leufana dort eingestiegen sind und jetzt rückwirkend, ich habe nachgesehen, ich glaube, wenn ich mich nicht geirrt habe, irgendwie 2017 haben wir, glaube ich, angefangen, die ersten Anträge, Forschungsanträge dort zu schreiben.
Ja.
Und konnten direkt 2018 dann mit einem großen OEM in das erste Projekt starten. Also haben da auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, haben wirklich Unmengen an Daten auch vorliegen.
Ja.
an denen wir weiter lernen können und lernen ja auch in diesem Optimum-Prozess, wo auch wieder eine Pressenlinie live angebunden ist, auf die wir 24/7 Zugriff haben. Und das ist natürlich ein immenser Vorteil. Wenn man sonst Forschungsinstitute sieht, dann haben die häufig nur Laborbetrieb, was ja generell erstmal nicht schlimm ist. Aber wenn man dann versucht, mit den Ergebnissen an die Industrie zu gehen und zeigt dann, ja, wir haben das und das ermittelt und wir haben insgesamt 100 Hub gemacht, dann sinkt das Interesse rapide, weil 100 Hub machen die normalerweise in 4 Minuten. Ja, also.
Ach, okay. Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich, ich kenne mich da in dem Bereich absolut gar nicht aus. Deswegen gut nochmal, dass du den Vergleich gezogen hast. Das ist ein bisschen bildlicher für mich.
Ja, das ist ein bisschen spannend, weil wir arbeiten sehr visuell.
Ja.
Und jetzt einen Podcast zu machen, wo das Medium komplett gekappt ist, da muss man versuchen, so ein bisschen was zu transportieren, glaube ich.
Ja, macht ihr aber gut. Ich habe eine gute Vorstellung von dem, was ihr macht.
Also Patente eher nein, sondern wirklich das Know-how versuchen, also das Kern-Know-how muss bei uns liegen oder auch bei der Leuphana und den Core dieser Lösung letztendlich protektieren, indem man den halt nicht bekannt gibt, aber die Lösung schon publizieren. Und das ist halt patentschädlich. Ne? Dann kann auch niemand anderes um die Ecke kommen und sagen, ich habe hier eine Patentidee, wenn man nachweislich schon Publikationen hat. Das ist aber auch üblich in diesen Bereichen.
Okay, verstehe. Wie weit seid ihr denn eigentlich in eurem Projekt? Also ist es in absehbarer Zeit so, dass ihr schon Lösungen für euch gefunden habt?
Also grundsätzlich sind ja die Forschungsprojekte so angelegt, dass man so eine Art Demonstratorzustand erreicht, dass man also so ein Proof of Concept hat, dass man also zeigt, das funktioniert prinzipiell und dass man dann aber noch die letzten Schritte geht, um es dann bei einem Anwender oder bei einem Kunden entsprechend zu installieren. Mhm. Und das ist eigentlich auch so der Weg, den wir eben beschreiten. Der ist auch so vorgegeben, also von den Richtlinien der Forschungsprogramme, dass man also erstmal diese Lücke schließt und sagt, okay, unser Ansatz, unsere Idee, die funktioniert grundsätzlich und dann gibt es eben nochmal diesen letzten Schritt, das Ganze dann an den Markt zu bringen. Und grundsätzlich spricht man ja bei der Grundlagenforschung von so 10 Jahren Vorlauf. Hier sind wir jetzt in der angewandten Forschung, da würde ich jetzt so von 5 Jahren sprechen. Das heißt, dass man das dann entsprechend nach so einer Zeit dann auch wirklich kaufen kann und dann genug Erfahrung gesammelt hat.
Ja, also noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Zeit für euch.
Aber wir sind ja auch schon wir haben ja auch schon einen gemeinsamen Weg gegangen. Also ich glaube, wir sind da auch gar nicht mehr so weit von entfernt oder es geht eigentlich auch schon los parallel.
Nein, definitiv. Also das kann ich nur stützen. Also wir haben ja auch diese Linie, die live angebunden ist. Und wir sind da dran seit Anfang des Jahres, ist sie wirklich am Daten akquirieren. Wir haben das Ganze jetzt gerade ein bisschen ausgebaut, also sind da wirklich im Plan dieses Forschungsvorhabens. Und wir haben da schon ziemlich vielversprechende Ergebnisse produziert, die es jetzt gilt zu industrialisieren noch dabei. Und der Kunde, der mit uns diesen Weg geht, der ist da schon sehr, sehr angetan. Und Grundsysteme daraus haben wir tatsächlich auch schon verkauft. Und da denken die Kunden tatsächlich schon über die Ausstattung weiterer Linien nach. Also insofern scheinen wir da nicht auf einem ganz falschen Weg zu sein.
Nee, das klingt auf jeden Fall nicht so. Dann wünsche ich euch für die weitere Zusammenarbeit auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Hoffe, dass wir bald voneinander hören werden. Vielleicht sehe ich das irgendwie, wenn ich in meiner Autotür zufällig, dass da eure Lösungswege angewandt worden sind? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also wenn sie keinen Riss enthält, dann könnte man vielleicht darauf hoffen, dass es dann mit dem System dazu gekommen ist. Aber ich glaube, das findet man, wenn wir alles richtig gemacht haben, sieht man davon am Auto später nichts mehr, sagen wir mal so.
Ja, ich denke, wir sollten vermeiden, jetzt über Marken zu reden, aber es ist schon nicht absolut unwahrscheinlich, dass wenn man sich das Auto anguckt und mal eine Tür öffnet oder den Blick durch den Innenraum schweifen lässt, dass man da schon Teile sieht, die von uns auch, wo wir sichergestellt haben, dass die Qualität auch so ist, wie sie sein sollte.
Dann werde ich in heilen Autos zukünftig an euch denken.
Das wünschen wir uns doch,
ja. Sehr Alles schön. Klar, dann wünsche ich euch einen schönen Tag.
Danke, ebenso.
Danke für die Einladung und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Tschüss.